Es ist ganz schön frisch. Es wird hier so gelüftet, dass man Angst haben soll, dass man Lungenentzündung bekommt. Aber das ist alles im Sinne des Erfinders von Corona. Schön, dass ihr heute da seid. Wir wollen auf Gottes Wort hören, und zwar nicht nur jede für sich, sondern wir wollen es gemeinsam tun. Und das tun wir jedes Mal, wenn wir zusammenkommen. Heute beginnt die internationale Allianz Gebetswoche. Und viele von euch können sich daran erinnern, dass in dieser Woche sich Christen aus verschiedenen Gemeinden treffen und beten gemeinsam. Und sie bringen vor Gott die gleiche Anliegen. Dieses Jahr oder dieses Mal ist alles anders. Wir haben keine Gebetsabende, sondern jeder betet zu Hause oder am Telefon mit jemandem oder per Skype oder Zoom oder was wir so alles noch haben. Jeder von euch kann nach dem Gottesdienst sich so ein Heft mit nach Hause nehmen. Da drinnen gibt es für jeden Tag Bibeltexte, Anregungen, Gebetsanliegen, Liedvorschläge. Das kann man alles sich zu Hause, das kann man alles abarbeiten oder gemeinsam in der Bibel lesen und beten. Dazu möchte ich euch herzlich ermutigen. Das erste Thema heißt ebenso, miteinander hinhören. Denn es ist ein Unterschied, ob ich alleine auf Gottes Wort höre oder gemeinsam mit anderen. Ob ich alleine Gottes Wort höre, in der Bibel lese, und die Bibel, auch Heilige Schrift genannt, ist Gottes Wort. Ob ich mich das Wort zurechtlege und biege und nur das lese, was mir am besten passt und was mich schmeichelt. Oder aber ich lese das Wort als Korrektur, als Ermutigung, als Richtungsweisung. Und wenn wir zu zweit, zu dritt es tun oder gemeinsam, dann ist die Möglichkeit viel größer, dass ich nicht nur das höre, was ich möchte. Gott spricht und bewegt unsere Herzen und Gedanken durch den Heiligen Geist. Und wenn wir zu zweit oder zu dritt oder noch mehr gemeinsam sitzen, dann können wir noch mehr erwarten. Der Sämann, das ist unsere heutige Geschichte. Jesus sprach in Gleichnissen. Das Gleichnis von Sämann. Ich möchte den Bibeltext, auf den wir schon gehört haben, fortsetzen und dann dazu einige Gedanken an euch weitergeben. Weil ihr jetzt heute im Gottesdienst noch nur einmal gestanden seid, bitte steht auf, aus Ehrfurcht vor Gottes Wort. Ich lese aus Markus 4 ab Vers 10, und zwar nach der Schlachterübersetzung. Als er, Jesus, aber allein war, fragte ihn die, welche um ihn waren, samt den 12 über das Gleichnis. Und er sprach zu ihnen: Euch ist gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes zu erkennen. Denen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil, damit sie mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen, und mit hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen, damit sie nicht etwa umkehren und ihnen die Sünden vergeben werden. Und er sprach zu ihnen: Wenn ihr dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr dann alle Gleichnisse verstehen? Der Sämann sät das Wort. Die am Weg aber sind die, bei denen das Wort gesät wird. Und wenn sie es gehört haben, kommt sogleich der Satan und nimmt das Wort weg, das in ihre Herzen gesät worden ist. Und gleicherweise, wo auf steinigen Boden gesät wurde, das sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, sogleich mit Freuden aufnehmen. Aber sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind wetterwendig. Später, wenn Bedrängnisse oder Verfolgung entsteht, um des Wortes willen, nehmen sie sogleich Anstoß. Und die, bei denen unter die Dornen gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören Aber die Sorgen dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach anderen Dingen dringen ein und ersticken das Wort. Und es wird unfruchtbar. Und die, bei denen auf das gute Erdreich gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören und es aufnehmen und Frucht bringen. Der eine 30-fältig, der andere 60-fältig, der dritte 100-fältig. Himmlischer Vater, wir danken dir für dieses Gleichnis. In diesem Gleichnis kommt jeder von uns mindestens einmal vor. Und dieses Gleichnis war nicht nur einmal wichtig, als wir es zum ersten Mal gehört haben, sondern es ist heute noch wichtig. Es wird immer wichtig sein, so wie dein ganzes Wort wichtig und entscheidend bleibt. Deshalb bitten wir dich, dass du uns mit diesem Wort aufs Neue heute berührst, dass dein Wort die Kraft entfaltet, die darin verborgen liegt, dass dein Heiliger Geist es für uns persönlich, aber auch für uns als Gemeinde es lebendig macht. Im Namen Jesu. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Der Sämann. Wenn Gottes Wort gepredigt wird, ruft er zwei Reaktionen hervor. Entweder öffnet sich ein Mensch und der Boden seines Herzens lässt den Samen aufgehen. Oder aber er verhärtet und das Wort bringt in ihm keine Frucht. Das sind für uns fundamentale Gedanken des Herrn. Und der Schlüssel für das Verständnis dieses Gleichnisses liegt darin, dass wir erkennen, worauf es ankommt, bei der Bodenbeschaffenheit. Und dass wir uns auch fragen, was für eine Art von Boden bin ich heute? Es ist also von großer Bedeutung, dieses Gleichnis zu begreifen, denn sonst können wir die anderen Gleichnisse auch nicht verstehen. Schauen wir uns das heute etwas genauer an. Wir hören miteinander auf das Wort. Der Sämann und die Saat, die unterschiedlichen Ackerböden und die Herausforderung an uns. Das Erste, der Sämann sät das Wort. Wir haben gelesen hier, siehe, der Sämann ging aus, um zu säen. Er sät das Wort. Jesus ist der Mann, der sät. Im Markus-Evangelium lesen wir gleich am Anfang, im ersten Kapitel, nachdem aber Johannes gefangen genommen worden war, kam Jesus nach Galiläa und verkündete das Evangelium vom Reich Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Jesus war damals, er ist auch heute, der Sämann. Der Sämann Jesus zog also umher und säte das Evangelium. Und das tut er auch heute. Aber die Menschen reagierten damals und reagieren auch heute noch auf die Worte Jesu ganz unterschiedlich. Und diese Reaktion fasste Jesus in seinem Gleichnis zusammen. Der Sämann ist Jesus. Das Wort, die Saat, das Evangelium. Aber nicht nur Jesus ist der Sämann, sondern auch jeder Christ, der das Wort Gottes weitergibt, sät auch das Evangelium. Das heißt, jeder von uns. Jeder Prediger, jeder Kindergottesdienstlehrer, jeder Hauskreisleiter, jede Seelsorge, christliche Eltern, einfach jeder Christ, der das Evangelium und seinen Glauben in dieser Welt bezeugt. Das ist es. Alle Christen sollen Sämänner oder Frauen sein. Da kommen wir nicht drum herum. ob das Ausstreuen Frucht bringt, liegt nicht an dem Sämann oder einer Säfrau, sondern das liegt an der Bodenbeschaffenheit. Es liegt nicht an den Samen, weil der Samen, Gottes Wort, das Evangelium, immer beständig bleibt. Es verändert sich nicht. Das Wort, das Evangelium, hat immer Kraft. Am Montag hat es Kraft, morgens, abends, mitten in der Nacht. Immer ist das Wort Gottes kräftig. Wir werden noch mehr davon hören. Der Same ist auch für alle Böden, das heißt für alle Menschen gedacht. Denn ein Bauer hat nicht verschiedene Samen in der Tasche und für einen felsigen Boden hätte er einen anderen Samen, für einen mit Dornen noch einen anderen und auf dem Weg auch noch einen anderen und für den fruchtbaren einen ganz speziellen Samen. Nein, ist der gleiche Samen, ob Frucht entsteht oder nicht, liegt also nicht am Wort, sondern am Boden, also am Herzen des Empfängers. Nun gab es schon immer in der Zeit des Christentums, gibt es auch heute, ein Problem. Christen, Kirchen und Gemeinden möchten manchmal mit einem anderen Samen als seinem Wort arbeiten, weil sie sich noch mehr Frucht versprechen. Also, es ist ein manipulierter Samen, sage ich das mal so, in Anführungszeichen. Es ist eine Art manipulierter Ersatzsamen. Warum? Man denkt, wenn das Vertrauen in Gottes Wort und überhaupt Gottvertrauen schwindet, dann müssen wir uns was einfallen lassen. Etwas, was so attraktiv ist, dass es die Menschen wie ein Magnet anzieht. Und der Trend, attraktive Methoden zu suchen, um Menschen in die Kirchen zu locken, diesen Trend gab es schon immer, aber er ist auch heute noch da. Man versucht, Menschen in die Kirche zu locken. Der Pastor macht Purzelbäume auf der Kanzel oder fährt mit dem Fahrrad durch den Gottesdienst und macht ein Kasper oder was auch immer. Hauptsache, die Kirche ist voll. Wenn nicht durch das Evangelium, dann zumindest durch die Unterhaltung. Aber so argumentierte Jesus nicht. Er hat keinen Clown gespielt. Er hat nicht mehr einfach, während er sprach, im Hintergrund leise Musik laufen lassen, damit die Leute besser hören. Naja, die Wellen vielleicht auf dem See, die Natur, aber sonst nicht. Er hat nicht versucht, die Menschen zu amüsieren. Er flehte sie nicht an, aber sprach mit Vollmacht, sagt uns die Bibel. Er bemitleidete die Sünde. Er hat die Menschen persönlich gemeint und die haben das auch gemerkt. Er meint mich, er meint uns. Der Sämann sät das Wort und das Wort hat die Kraft. Deshalb trennt euch deshalb von allem Schlechten und Bösen in eurem Leben und nehmt die Botschaft Gottes, die er euch gegeben hat, demütig an. Denn sie hat die Kraft, eure Seelen zu retten. Lesen wir im Jakobusbrief. Diese Botschaft hat die Kraft, eure Seelen zu retten. Uns alle. Wir dürfen überhaupt nicht den Samen verändern. Wir predigen das Wort Gottes. Wir singen das Wort Gottes. Wir proklamieren das Evangelium in dieser Welt. Und wir streuen mit Gottes Hilfe den guten Samen aus. Paulus hat einmal geschrieben im Römerbrief: Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ich schäme mich nicht, die Bibel zu nehmen, in die Hand zu nehmen und davon zu zitieren oder auswendig einem Bibelwort zu sagen. Ich schäme mich nicht. Ich verpacke das nicht in Witze. Ich sage es direkt. Denn Gottes Wort hat die Kraft. Ich glaube, das haben wir alle verstanden. Das Zweite. Es gibt unterschiedliche Böden. Und ihr wisst ganz genau, welche hier gemeint sind, denn die haben dieses Gleichnis vielleicht schon hundertfach gehört. Der Same, Gottes Wort, fällt auf verschiedene Böden. Und das Problem, ausbleibende Frucht ist nicht der Same und auch nicht die Methode der Verkündigung, sondern das Wesen des Bodens. Jesus beschreibt vier verschiedene Reaktionen auf sein Wort, wie Menschen auf sein Wort reagiert haben. Und es sind vier unterschiedliche Herzenshaltungen. Und die möchte ich ganz kurz beschreiben und in unsere Situation ein bisschen übertragen und ein paar Fragen stellen. Das harte Herz, das gibt es öfter. In der Bibel, aber ich meine in unserem Leben, bei den Menschen. Und es geschah, als er säte, dass etliches an den Weg fiel und die Vögel des Himmels kamen und fraßen es auf. Im Vers 15 erklärt Jesus das und wie er das gemeint hat. Die am Weg aber sind die, bei denen das Wort gesät wird. Und wenn sie es gehört haben, kommt sogleich der Satan und nimmt das Wort weg, das in ihre Herzen gesät worden ist. Viele Menschen, die Jesus in großen Mengen folgten, hatten überhaupt kein Interesse daran, was er sagte, wovon er sprach. Für viele waren diese Worte uninteressant, bedeutungslos. Ihre Herzen waren wie ein Weg mit Straßenverkehr sozusagen. Und auf heute übertragen, da rattern die LKWs drüber. Das ist so wie Scherburger Straße. Da kommen ständig die vielen LKWs. Ein verdichteter Verkehr. Der Same dringt nicht durch. Eine Beton- oder Asphaltdecke ist drüber. Der Same lag auf der Oberfläche. Und die Vögel kamen, pickten ihn weg. Solche Herzen sind unempfindliche Herzen für das Wort Gottes. Wisst ihr was? Am Ende eines Gottesdienstes kann dir einer genau erzählen, worüber gepredigt wurde. Er kann ganz genau kritisieren, welche Sprachfehler es gegeben hat. Bei mir ist das ganz einfach. Dann kann er dir ganz genau erzählen, welche Punkte es waren und sogar welche Bibelstellen wurden da genannt. Eine gute Zusammenfassung der Predigt. Das Wort ist aber nicht in das Herz hineingefallen. Es hat jemand überhaupt nicht berührt, sondern der Satan stahl das noch im Gottesdienstraum weg. Das passiert. Und zwar, es passiert öfter, als wir denken, sogar bei uns selbst. Wir kommen nach Hause und fragen uns nach, wo ist der Braten? Oder, irgendwas Leckeres. Aber das Wort Gottes ist einfach weg. Hat keine Auswirkungen bei uns. Manche Leute sagen, ich mag die Geschichten, die da erzählt werden. Das ist alles nett. Und der, das erzählt, ist vielleicht sympathisch. Er ruft sogar zur Buße auf. Aber wen meint er damit? Doch nicht mich. Wovon soll ich mich umkehren? Jesus macht deutlich, dass dahinter die Aktivitäten des Bösen steckt. Das mag auch eine innere Stimme sein, die dir einflüstert, das musst du doch nicht annehmen. Er meint doch nicht dich. Da sitzt vielleicht einer, den er meint. Vielleicht zu Hause und guckt sich das jetzt am Bildschirm. Aber nicht dich. Ach, bleib ruhig. Der Satan hasst es, wenn wir erstens in der Bibel lesen, wenn die Gottes Wort zuhören und vor allem mag er nicht, wenn wir das als relevant, wichtig für uns empfinden. Und er mag schon gar nicht, wenn wir das Wort versuchen umzusetzen in unserem Leben. Er wird alle möglichen Ablenkungen schicken, damit bloß der Same nicht in dein Herz fällt und aufgeht und Frucht bringt. Das ist sein Job. Hallo, das ist der Satan. Es wäre doch ein bisschen komisch, wenn er einem sagen würde, er meint dich, du musst umkehren. Das sagt dir der Satan nicht. Ablenkungen. Er will verhindern, dass du umkehrst, dass du an Jesus Christus glaubst und dass du dein Leben änderst. Er will verhindern, dass Menschen gerettet werden. Das macht der Satan. Und wenn dein Herz, dein oder mein, so hart ist wie die A27, dann haben wir ein großes Problem. Da kann der Same nicht eindringen. Lass ihn nicht abprallen, sondern nimm ihn doch auf. Alle Vorbehalte, die du gegen die Gemeinde, gegen den Pastor, gegen die Ältesten, Gemeindeleitung, wen auch immer hast, müssen wir alles ablegen. Sonst können wir nicht unbefangen und offen auf Gottes Wort hören. Die Frage ist immer, Gott, was willst du mir heute sagen? Dann kann Gott uns ansprechen, ansonsten verhärten wir uns. Der zweite Boden, das oberflächliche Herz. Anderes aber fiel auf den felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte und es ging sogleich auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Und Jesus erklärte, ja, damit sind die gemeint, die zwar Gottes Wort schnell mit Freude aufnehmen, aber sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind wetterwendisch. Später, wenn Bedrängnis oder Verfolgung entsteht, um des Wortes willen, nehmen sie sogleich Anstoß. Damit sind Menschen mit oberflächlichen Herzen gemeint. Diejenigen, die oberflächlich auch denken. Wenn sie das Wort Gottes hören, nehmen sie es sofort auf. Begeistert vielleicht. Die nicken heftig während der Predigt. Und schnalzen mit der Zunge. Ach, ist das wichtig und schön. Aber sie haben kein Interesse, das richtig anzunehmen. Vielleicht reagieren sie sogar emotional. Vielleicht wird das durch die Art der Predigt hervorgerufen. Da gibt es ganze Menge von Prediger, die auf die Tränendrüse drücken. Die Leute brechen in Tränen aus. Die Emotionen werden entfacht. Geschichten werden erzählt, Anekdoten. Es wird Angst gemacht. Das bewegt die Zuhörer. Die wissen vielleicht nicht, was um sie geschieht. Aber in dem Moment, wo sie zu Hause sind, sind sie wiederum unbewegt. Die Emotionen ebben ab. Eine solche Reaktion ist nicht dauerhaft, sondern oberflächlich. Und wisst ihr was? In jeder Gemeinde, auch in unserer Gemeinde, gab's und gibt's immer noch Menschen, die auf das Evangelium einmal mit Freude reagiert haben. Sie haben sich sogar taufen lassen. Und ich sehe sie heute nicht hier. Ich meine nicht wegen Corona. Das ist schon seit Jahren bei manchen so. Dass sie keine Christen praktisch mehr sind. Ich weiß nicht, was sie zu Hause treiben. Aber die Gemeinde, Gottesdienste spielen für sie gar keine Rolle. Es gibt Menschen, die werden sowas von heiß am Anfang. Die haben sich taufen lassen oder noch vor der Taufe. Sie möchten in allen möglichen Bereichen mitarbeiten. Sie wollen überall einsteigen. Und heute sind sie nicht mehr da. Ich habe so viele Namen jetzt im Kopf, aus den letzten 3-4 Jahren alleine. Da blutet mein Herz. So ist es. Was ist die Erklärung dafür? Die Beschaffenheit ihres Herzensbodens. Das oberflächliche Herz. Und das ist ein Problem für uns als Gemeinde. Wir haben die Verantwortung, Gottes Wort zu predigen und dann den Menschen nachzugehen, die Christen geworden sind. Aber manche lassen nicht mehr an sich heran, keinen. Später, wenn Bedrängnis oder Verfolgung entsteht, um des Wortes willen, nehmen sie sogleich Anstoß. Bedrängnis um des Wortes willen. Wisst ihr was? Manchmal reicht nur so ein Satz der Freundin, die sagt, wenn du das mit deinem Jesus so ernst meint, dann bin ich heute noch weg. Und da ist es geschehen um den Mann. Ja, ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe jetzt auch Beispiele im Kopf, auch in dieser Gemeinde, aus dieser Gemeinde. Oder deine Familie lässt dich wissen, mit dir und deinem Glauben wollen wir nichts zu tun haben. Du spinnst wohl. Du meinst das Ganze zu ernst. Eine solche Reaktion ist für manche Leute viel zu viel. Das ist so wie Schneeflocken, die ins warme Wasser fallen. Wenn die Verfolgung um Jesu willen kommt, machen sie einen Rückzieher. Und sie gehören dann nicht mehr zu seinen Nachfolgern. Die sind Namenschristen. Und davon haben wir ganz, ganz viel. Nicht nur in Deutschland. Das erstickte Herz und anderes fiel unter die Dornen. Und die Dornen wuchsen und erstickten es und es brachte keine Frucht. Und Jesus erklärt das auch. Und die, bei denen unter die Dornen gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören. Aber die Sorgen dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach anderen Dingen dringen ein und ersticken das Wort. Und es wird unfruchtbar. Hier ist die Rede von einem Killer. Das Wort wird erstickt. Vorsicht, Erstickungsgefahr. Hier spricht unser Herr von Menschen, die volle Hingabe an ihn begonnen und die entschlossen waren, bis ans Ende auszuharren. Heute sind sie nicht wiederzuerkennen. Manche Kinder wissen nicht, warum die Eltern nicht mehr in der Bibel lesen. Die waren so heiß bei der Sache. Wir mussten jeden Morgen eine Andacht uns anhören. Und auch tagsüber mussten in der Bibel lesen. Und auf einmal ist das für unsere Eltern nicht mehr interessant. Diese Perspektive ist auch sehr, ja, ich würde sagen, schwerwiegend. Aber die gibt's. Es gibt auch eine andere Perspektive. Nämlich, die Eltern erkennen ihre Kinder nicht mehr, die mal Christen geworden sind. Vielleicht war das eine Freizeit, die man so für Gemeindeunterricht, was auch immer macht. Ich kenne solche Gemeinden, ich war in solchen Gemeinden. Der Pastor hat eine Freizeit gemacht für Jugendliche. Und während dieser Freizeit, der hatte doch die Leute dabei. Keiner konnte weglaufen. Die waren in einem Freizeitheim. Der hat so auf die Tube gedrückt. Alle haben sich taufen lassen. Na wunderbar. Und von 16, 17 Menschen von damals ist nur ein einziger, der dabei geblieben ist. Da gibt es hundertfache Beispiele davon. Die Kinder erkennen ihre Eltern nicht mehr, die Eltern ihre Kinder. Und die wissen und verstehen nicht, warum geht er nicht mehr zum Gottesdienst? Warum reagiert er oder sie immer so nervös? So wütend, wenn ich ihn darauf anspreche, wie wäre es, noch einmal zum Gottesdienst mitzukommen. Die Eltern verstehen nicht, warum die Kinder, die von der Uni wieder nach Hause kommen, kein Interesse an der Gemeinde, am Gottesdienst haben. Die gehen auch an keine Gemeinde an dem Ort, wo sie studieren. Die gehen in keine Gemeinde. Warum? Da wird es deutlich, ihre Herzen sind dornig. Die Dornen spielen eine Rolle. Die Dornen. Jesus stellt fest, es sind die Sorgen des Lebens. Das ist die eine Möglichkeit. Die Sorgen dieser Weltzeit. Er drückt das so aus, ich möchte nicht, dass ihr euch sorgt. Das hat er mehrfach gesagt. Zum Beispiel im Matthäus-Evangelium sagt er, darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Wir sollen uns nicht sorgen. Er sagte, ich versorge euch. Denkt dran. Vertraut mir. Werdet nicht zu schnell nervös. Vielleicht dauert es nur länger. Wir machen uns Sorgen. Viele machen sich Sorgen. Jetzt wegen Corona sowieso. Und ich mache hier keinem Vorwürfe. Dass Menschen Angst haben, dass sie sich sorgen, wie entwickelt sich diese ganze Sache. Das verstehe ich auch. Aber insgesamt, wenn wir uns jetzt die Corona-Zeit wegdenken, machen sich viele Menschen, auch Christen, viele Sorgen. Ich kann nicht zum Gottesdienst, ich muss noch arbeiten. Die Geschäfte laufen in der Firma nicht so richtig. Oder ich komme nicht zum Bibelabend. Oder ich melde mich ab vom Hauskreis. Ja, der Umsatz, die missliche Lage, das kann ich mir nicht leisten. Man kann es verstehen. Aber machst du dir auch Sorgen um deine Seele? Denn welchen Vorteil hätte es, wenn deine Bilanz, wenn deine Finanzen vielleicht stimmen würden, aber du deine Seele verlierst? Das sagt Jesus ganz deutlich. Oder ich mache mir Sorgen um die Ausbildung oder Freizeitgestaltung meiner Kinder. Ich muss mehr verdienen. Ich muss einen Minijob nehmen, damit meine Tochter endlich Reitunterricht machen kann. Ich kann es verstehen. Es ist nett, wenn ein Kind reitet. Es ist nett. Oder damit meine Tochter oder mein Sohn an einer sehr guten Uni studieren kann und da muss man bezahlen. Leider kann ich deshalb nicht regelmäßig zum Gottesdienst kommen. Ich muss auch an Wochenenden arbeiten. Die Frage, ist das wichtiger als das Wohlergehen deiner Seele? Die Sorgen des Lebens sind ohne Frage echte Sorgen. Aber die können auch zu Killer werden für unsere Seele, für unsere geistliche Gesundheit. Wir wollen das keinesfalls auf die leichte Schulter nehmen, aber doch, wir sollen unser Herz ehrlich prüfen. Was sind deine Prioritäten? Was ist dir am wichtigsten? Jesus weiß um deine Sorgen. Und er weiß um unsere alle Ängste, auch wegen Corona. Er kennt unsere Ängste. Er sagt aber, dass Sorgen wie Dornen sind, die den Samen des Wortes, das Evangelium, ersticken. Wenn der Same nicht von den Sorgen des Lebens erstickt wird, dann gibt es noch andere Möglichkeiten, nämlich der Betrug des Reichtums. Und die, bei denen unter die Dorn gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören, aber die Sorgen dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums dringen ein und ersticken das Wort. Ja, denkt einer, hallo, also hätte ich 100.000 Euro auf meinem Konto, das würde nie im Leben das Wort ersticken. Das haben schon viele so gesagt. Jesus sagte dazu, niemand kann zwei Herren dienen. Immer wird er den einen hassen und den anderen lieben oder dem einen treu ergeben sein und den anderen verabscheuen. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Und ich spreche hier nicht um eine normale Arbeit und dass wir da verdienen. Jesus spricht und ich spreche von einem Gieren nach Geld. Nie satt werden. Natürlich können wir uns immer noch was kaufen und leisten, wenn wir mehr Geld hätten. Es geht einfach darum, dass wir da unersättlich werden können. Und das ist nicht gut. Der Betrug des Reichtums wurde in einigen Fällen zum Erstickungsgrund, zum Schlüssel zur Unfruchtbarkeit im Leben eines Christen. Er wurde nie zu einem echten Nachfolger Christi. Ist beim Namen des Christen geblieben. Und noch eine Möglichkeit für das erstickte Herz, aber die Begierden nach anderen Dingen. Ich muss sagen, es ist schon verwandt mit der Begierde nach dem Geld. Aber es gibt noch andere Dinge als Geld. Ansehen. Man will Macht haben, bedeutend sein. Man will auch andere Dinge haben. Begierde nach anderen Dingen, da wäre auch Neid dabei. Und Eifersucht. Das kann das Herz eines Menschen so besetzen und so zu Dornen werden, dass man das Wort Gottes nicht aufgehen lässt. Es wird erstickt. Jesus verspricht in Matthäus 6,33: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Damit sagt er ungefähr: Du kümmerst dich um meine Dinge und ich kümmere mich um deine. Du vertraust mir und ich sorge für dich. Wir drehen das manchmal um, deshalb scheitern wir. Im Hebräerbrief lesen wir im Kapitel 12, die Verse 1 bis 2, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen zu Jesus, dem Anfänger und dem Vollender des Glaubens. Nicht nur Dinge, die in sich böse sind, wollen mich davon abhalten, fruchtbar zu sein. Es können auch Dinge sein, die in sich eigentlich gut oder zumindest neutral sind, wie zum Beispiel Liebe zum Sport oder unser Bestreben, es unseren Kindern so leicht zu machen, dass es ihnen so gut geht. Doch ehe wir uns versehen, wachsen die Dornen der Sorgen, des Reichtums und der Begierde still und leise und erdrücken und ersticken das Wort. Davon spricht Jesus. Und wir scheuen zurück und fragen uns, wie könnte ich nur so werden? Ich war doch am Anfang so heiß bei der Sache. Voll Hingabe. Warum kann ich mich nicht wiedererkennen? Warum habe ich kein Interesse mehr an der Bibel, am Glauben, am Gebet, an der Gemeinde? Dornen. Dornen. Sie ersticken langsam, unbemerkt und fortschreitend das geistliche Leben in dir. Das dauert bei oft jahrelang, unbemerkt und langsam. Das kommt nicht immer so Knall auf Knall. Naja, solltet ihr bis jetzt deprimiert sein, dann möchte ich euch auch gute Nachricht geben, nämlich, dass zu den unterschiedlichen Böden auch ein empfängliches Herz gehört. Und anderes fiel auf das gute Erdreich und brachte Frucht, die aufwuchs und zunahm und etliches trug 30-fältig, etliches 60-fältig und etliches 100-fältig. Und die, bei denen auf das gute Erdreich gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören und es aufnehmen und Frucht bringen, der eine 30-fältig, der andere 60-fältig, der dritte 100-fältig. Ich wünsche uns allen, dass wir der gute Boden sind, fruchtbare Boden. Und dass wir uns auch von Gottes Geist immer umgraben lassen, sozusagen. Und anreichern, dass wir gut gedüngt werden, dass wir ein gut gedüngtes Feld sind, auf dem Gottes Wort gesät wird und Frucht bringt. Die Frage: Hast du ein empfängliches Herz? Und zwar jeden Tag, jeden Sonntag. Auch in der Woche. Hast du es? Willst du überhaupt ein empfängliches Herz haben? Oder möchtest du so ein oberflächliches Leben als Quasi-Christ führen? Es ist eine entscheidende Frage. Wenn du mit Ja diese Frage beantwortest, ist sehr gut. Vielleicht bist du dir unsicher, dann helfe ich dir. Wenn du beschäftigt bist, immer wieder und immer mehr die Unkraut zu jäten in deinem Leben. Wenn du die Sorgen der Welt immer wieder versuchst abzulegen, wenn du deine Sorgen auf Jesus wirfst, wie er das von uns erwartet, wenn du immer wieder zu ihm schaust und du bittest ihm, dass er den Ackerboden deines Herzens immer wieder anreichert. Wenn du betest, wenn du Gemeinschaft der Gläubigen suchst, wenn du in Gottes Licht mit Freude kommst, dann bist du auf einem guten Weg. Dann sind die Voraussetzungen für ein empfängliches Herz schon da. Wenn das Wort Gottes auf diese Art und Weise angenommen wird, hat es eine andauernde Wirkung. So ein Mensch blüht auf. Und auch in der Versuchung kann er standhaft bleiben mit Gottes Hilfe. Er kann Rückschläge aushalten und bringt dennoch Frucht. Wie wir es gelesen haben, 30-fach, 60-fach, 100-fach. Am Ende so viel, wie es Gott gefällt. Es geht dabei nicht nur um die Fähigkeiten des Sämanns. An den Fähigkeiten von Jesus als Sämann brauchen wir nicht zu zweifeln. Aber auch wir sind Sämänner und Säfrauen. Säen ist manchmal ein verschwenderischer Prozess. Nämlich, der Sämann sät und sät und sät. Und das tut Jesus auch jeden Tag. Überall hin. Auf den felsigen Boden, auf den Weg, in die Dornen. Und es scheint, alles geht verloren. Es geht mehr verloren, als es Gewinn bringt. Und dieser Sämann und auch wir haben wir mit Entmutigung zu kämpfen. Wieder ein Sonntag des Sehens. Eine weitere Gelegenheit, um Gottes Wort auszustreuen. Wieder ein Tag des Streuens. Ich gehe zur Arbeit, ich gehe einkaufen, ich spreche mit meinen Nachbarn, in der Familie, auf dem Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, im Internet, überall. Die Frage, bist du manchmal müde bei diesem Aussehen? Dann lies bitte in der Bibel. Uwe ist nicht müde. Das ist auch wunderbar. Er war der Einzige, der mit dem Kopf geschüttelt hat. Sehr gut. Aber wenn du müde bist, damit sind alle anderen gemeint, dann liest in Jesaja Buch Kapitel 55. Regen, eine andere Übersetzung habe ich hier. So. Und zwar, denn wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht dorthin zurückkehrt, ohne die Erde zu tränken und sie zu Keimen und Sprossen zu bringen, dass sie dem Sämann Samen gibt und Brot zum Essen, so ist es auch mit dem Wort, das meinen Mund verlässt. Es geht nicht, kehrt nicht leer zu mir zurück, ohne zu bewirken, was ich will, und das zu erreichen, wozu ich es ausgesandt habe. Das Vertrauen darauf, dass das Wort, dass der Samen, den wir streuen, Frucht bringt, überlassen wir Gott. Denn Gottes Wort, der Samen Gottes, das Evangelium, ist kraftvoll. Wir haben darauf keinen Einfluss. Worauf wir Einfluss haben, ist, ob wir es ausstreuen oder nicht, wenn wir als Sämänner unterwegs sind. Es gibt also verschiedene Ackerböden, steinig, ganz flach, voll Unkraut, fruchtbar. Wie ist deine Reaktion auf Gottes Wort? Auch heute. Und welche Ackerboden bist du? Was für eine Art von Boden repräsentierst du? Verhärtet, oberflächlich, erstickend oder empfänglich? Möge der Heilige Geist die Kruste unserer Herzen durchbrechen, damit wir Frucht bringen, und zwar vielfältig. Ich möchte gleich dafür beten. Nochmal die Erinnerung, der Sämann ist Jesus. Die Saat ist das Evangelium. Gottes Wort fällt auf unterschiedliche Böden. Und mit dieser Frage gehen wir heute nach Hause. Mit welcher Art von Ackerboden bin ich? Ich bete. Himmlischer Vater, du hast uns dein Wort gegeben. Und auf dieses Wort sollen wir hinhören. Nicht nur alleine, auch gemeinsam, miteinander. Deshalb bitten wir dich auch, Herr, dass du uns hilfst, dass unsere Seele, dass unsere Gedanken, dass wir als Menschen, so wie du uns geschaffen hast, empfänglich sind für dein Wort und dass wir ein Boden sind, der Frucht bringt. Und macht uns auch zu guten Christen, die auch aussehen in dieser Welt, in der wir leben. Gib uns den Glauben, dass dein Wort die Kraft hat, in die Menschen hineinzufallen, sich dort zu entfalten. Denn nur das ist unsere Verantwortung. Und du bist derjenige, der die Frucht bringt. Im Namen Jesu. Amen.